Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Wir haben uns, glaube ich, vor 15, 16 Jahren oder so in einem Dorf unweit von hier kennengelernt. Da erinnere ich mich noch ganz gut dran, in Pfaffenweiler. Mein Gast ist Hanschan. Hanschan, du warst mal Unternehmer und lehrst heute Achtsamkeitsmeditation. Vielleicht sagst du erst mal zwei Worte selbst zu dir.
Ja, ich freue mich, als erstes mal hier zu sein. Ich möchte alle begrüßen, die zuschauen. Ich freue mich, dass unsere Verbindung sich doch über die Jahre erhalten hat und sogar noch entfaltet hat. Und jetzt sind wir hier zusammen und ich freue mich auf den Tag heute, was so auf uns zukommt. Mhm.
Ja, jetzt bist du ja nicht immer, Meditationslehrer, sondern du bist ja von der Herkunft her irgendwann mal Unternehmer gewesen und hast ein sehr, sehr großes Unternehmen aufgebaut. Ist aber ein Leben vor dem jetzigen Leben gewesen. Kannst du da mal zurückgehen, wie dieses Leben damals war in den 70ern, 80ern, Anfang der 90er für dich?
Ja, ich bin damals eigentlich, wenn ich mal noch ein Stück weiter zurückgehen darf, in den Anfang der 70er Jahre, so mit 23 Jahren, nach Asien ausgewandert, nach meinem Studium als Maschinenbauingenieur. Hat mich nach Asien gezogen, weshalb weiß ich heute noch nicht genau, aber es war halt so. Und da bin ich über Thailand nach Singapur angereist. Und da fand ich Anstellung bei einer deutschen Firma, die Firma Rollei. Die haben damals die Kameras gemacht, vielleicht kennt ihr die noch, waren mal ganz berühmt zu der Zeit. Haben in Singapur ein großes Werk aufgebaut, 5000 Angestellte. Es war das erste Mal, dass man versucht hat, die Präzision, die doch nötig ist, um Kameras herzustellen, in Asien anzufertigen. Und es war damals in Singapur ein sehr großes Prestigeobjekt. Und da fand ich als junger Spund Anstellung und habe da 5 Jahre gearbeitet, habe mich mal auf die lokale Mentalität, auf die Art und Weise, wie die Sachen in Asien so laufen, eingelassen. Hat mich sehr fasziniert zu der Zeit. Das war so das Großfamiliendenken. Jeder hat auf jeden aufgepasst, alle waren zusammen. Wenn es einem schlecht ging, hat man den unterstützt. Wenn man irgendwo anders was gebraucht wurde, hat noch mitgeholfen und so weiter. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Genau im Gegensatz zu dem, was ich so von Europa kennengelernt hatte zu der Zeit. Und habe mich da wirklich mal drauf eingelassen. So nach 5 Jahren Anstellung dachte ich, Mensch, Asien generell war doch sehr dynamisch, hat sich ganz neue Dynamik gebildet im Unternehmertum. Vielleicht ist es doch an der Zeit mal was Eigenes versuchen, weil eine große Firma hat seine Strukturen, die eigenen Ideen kann man doch nicht so umsetzen, viele Mal, wie man es gerne hätte. Gedacht, fang doch mal was Neues an, weil ja, es kamen immer mehr europäische Firmen und auch amerikanische Firmen, die eben auch Präzisionsteile für ihre Produkte gesourced haben, die vorher noch von Übersee nach Singapur wurden, da zusammengebaut, dann wieder weggeschifft, dachte, wenn du das in Singapur herstellen kannst, umso besser. Habe ich auch versucht, ging auch gut, eine kleine Firma gegründet mit 3 Mann damals und habe angefangen eben das mal in Gang zu setzen, auch meine Philosophie hinter dem Unternehmertum mal umzusetzen, auch das Großfamiliendenken in die Firma zu übertragen, also jedem einen Teil davon zu geben. Damals hat man dazu noch gesagt, wir sind Mitarbeiter oder Angestellte. Heute sage ich mir dazu, wir sind alle Mitwirkende. Wir wirken an irgendwas mit, dass was Schönes in Fluss kommt und sich entfalten darf. Das ist wunderschön. Und da habe ich mich wirklich darauf eingelassen und habe dann die Firma, kurz geredet, die Firma dann über die nächsten 20, 25 Jahre in doch ein ziemlich großes Unternehmen umgewandelt. Mit Firmen in Taiwan, in Penang, Malaysia, Singapur natürlich als Head Office. Habe dann noch später Firmen in den Staaten dazu gekauft und so weiter und so fort. Hat so ungefähr insgesamt 1000 Angestellte. Bin auch auf Märkte, wo andere Unternehmer nicht so richtig hin wollten, weil doch die, gesetzlichen Rahmenbedingungen doch sehr flexibel waren. In Asien geht alles ein bisschen anders. Hier macht man Verträge und besteht auf die Verträge. In Asien hat man auch Verträge gemacht. Aber das Wichtigste war eben die Beziehung zwischen den Firmeninhabern. Wenn die gestimmt hat, dann konnte wirklich was entstehen. Und man hat sich auch nicht immer an die Verträge festgehalten, sondern man hat verstanden, ja, die Situation ändert sich. Und wenn es mal nicht so gelaufen ist, hat man sie wieder neu zusammengesetzt und gesagt, okay, was können wir tun zum Wohle aller Beteiligten? Jeder gibt noch was dazu, dass das wieder für alle in Fluss kommt. Das war eigentlich sehr, sehr schön immer. Und da war natürlich die persönliche Beziehung sehr, sehr wichtig. Und so bin ich auch damals in Länder, wo, wie gesagt, andere Unternehmen nicht so sehr hin wollten. Zum Beispiel, ja, ganz Asien natürlich, Indonesien, Philippinen, Hongkong, Taiwan, China zu der Zeit sogar schon. Dann natürlich auch in Südamerika, Panama, Kolumbien und so weiter und so fort. Chile, die ganzen Länder. Und natürlich viele sagten, geh da nicht hin, weil ja, das sind doch andere Bedingungen. Kolumbien, Escobar, Drogenhandel, Kartells und so wirst du umgebracht und so weiter und so fort. Aber ich habe mich davon nicht abschrecken lassen. Ich dachte, wenn ich Vertrauen dahin bringe, dann kann das auch wieder zu mir zurückfließen. Und es ging auch gut. Ich habe immer Leute getroffen, wo man wirklich auf Handschlag sich verlassen konnte. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und dachte, ja, das Unternehmen war meine Familie, es war mein Leben. Ich war zu der Zeit nicht verheiratet. Und war da sehr, sehr eingebunden und mein ganzes Bestreben war, das immer weiter aufzubauen und so weiter und so fort, die Opportunities zu nutzen, die da auf uns zukamen. In Indonesien wurde zu der Zeit gerade die Schulpflicht eingeführt, die Kinder brauchten Kugelschreiber, die brauchten Instrumente. Dann kamen die VHS-Kassetten, die Betamax-Kassetten, die ihr vielleicht noch kennt, die Audiokassetten, riesige Produktionsanlagen, die wir da zusammengebaut haben und auch verschifft haben, mit Training natürlich, alles, was dazu kam. Und dachte, ja, das ist mein Leben. Dann kam aber
Dann ist
was
was passiert,
dazwischen.
ja.
Bitte?
Dann ist was passiert.
Dann ist genau was passiert, ja. Mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, da war ich auch auf dem Weg nach unserer Firma in Penang. Viele Male bin ich hingeflogen, aber zu der Zeit dachte ich, nimm doch mal das Auto, kannst über Nacht fahren, weil der Highway von Singapur über die Malaysische Halbinsel hoch, 700 Kilometer, der war gerade fertig geworden, dachte, kannst du die Kutsche doch endlich mal richtig ausfahren, weil in Singapur Stadt, Stadt, Ampel, 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 Ampel. Da sagst du, kannst du mal los rausfahren, aber kam nie an. Jedenfalls nicht im Auto. Auf halbem Wege beim Überholen so 160 ist mein großer Laster, der mit großen tropischen Baumstämmen beladen war, in die Quere gekommen, ist einfach ausgeschert. Ich bin mit dem Auto voll dagegen, gegen die Leitplanke ein paar Mal überschlagen. Das Auto ist auf dem Dach gelandet, hat noch das Dach so weiter gezwirbelt. Jeder, der das Auto danach sagt, da kann keiner mehr lebend herauskommen. Ich hing da drin, in den Sitzgurten noch, im Kopf nach unten. Habe mir dann da, nachdem das Auto zu still gekommen ist, dachte noch, wow, typisch Ingenieurdenken. Man sieht ja, die Festplatte, die wir bei uns haben, läuft immer ab, auch in dem Fall. Wenn das Auto sich jetzt aufhört zu zwirbeln auf dem Dach, das kam immer näher an den Schädel. Dachte ich, da wird wohl so die Spirale langsam abgeschert. So, das waren die Gedanken. Ich wusste, wo die herkommen, aber sie waren da. Aber irgendwie blieb das Auto plötzlich stehen, habe mich dann von den Sitzkurden losgemacht und habe mich dann durchs Rückfenster, was das einzige Fenster, das noch offen war, herausgerobbt und stand dann doch etwas mit zitternden Knien an der Straße. Die ganzen Sachen waren verteilt. Habe mich dann mal angefangen, langsam zu betasten. Und immer mit der Befürchtung, dass irgendwo was fehlt, weil viele Mal in solchen Unfällen, man weiß nicht genau, das sieht man es nachher, was wirklich passiert ist, im Moment alles sehr schnell. Aber siehe da, ist man noch alles dran. Hat auch keine Verletzungen, komischerweise. Und stand an der Straße immer noch zitternd. Und die Leute, die da waren, die haben alle angehalten, haben da die ganzen Sachen alle wieder aufgeladen, aufgelesen, die da verstreut waren, haben wieder alles zurückgebracht, haben mich angeschaut, ich wäre schon ein Geist gewesen, weil keiner glaubte, dass noch jemand aus dem Auto so herauskam. Und habe mich da betastet, wie gesagt, und es war noch alles da. Bin dann auch wieder zurück nach Singapur, aber der Unfall, muss ich sagen, hat irgendwas bei mir total verändert. Ich habe meine Unternehmen noch weitergeführt, aber irgendwie war gar nicht so richtig dabei. Der ganze innere Drive, das noch tun zu müssen und weiterzumachen und so weiter, war eigentlich total weg. Weil ganz tief drinnen habe ich mich gefragt, was war denn jetzt der Sinn deines Daseins in diesem Leben? Alles, was du jemals im Leben gemacht hast, bist auf die Welt gekommen, in die Schule studiert, was weiß ich, Unternehmen aufgebaut und all das, was du dir angeschaut hast, schau dich um dich herum. hätte von einem Blitzmoment vorbei sein können. Sag, was war denn jetzt der tiefere Sinn des Lebens eigentlich? Wieso war ich eigentlich hier? Was war meine Aufgabe in diesem Leben? Und da, ja, habe ich doch sehr viel kontempliert, was ich denn nun mit dem Rest meines Lebens anfangen soll, weil dass ich so weitermachen wollte oder sollte, das war mir total nicht mehr klar. Weil ich sage, die sofortige Vergänglichkeit unseres menschlichen Seins auf der Welt wurde mir ganz klar vor Augen geführt. Es kann alles jeden Blitzmoment anders sein. In einem Moment saß ich noch im Auto, habe mir noch überlegt, der japanische Markt, wie wir den öffnen können, weil Japan ist ja ein sehr schwieriger Markt, was für einen Ansatz wir da hinkommen können, ist ja sehr viel Vertrauen, langjährige Beziehungen zählen da mehr als irgendwelche Opportunities oder Gelegenheiten oder Geschäftsgelegenheiten. Und im nächsten Moment, bums, war es vorbei oder hätte vorbei sein können. Und wie gesagt, ich war nicht mehr richtig in der Arbeit mit drin. Natürlich, ja, und Mitarbeiter und unsere Bekannten und Freunde und so weiter und so fort. Ja, bist ja nochmal gut davongekommen und hast ja nochmal Glück gehabt und so weiter und so fort. Aber ich habe mich da mit dem ganzen Ablauf gar nicht mehr richtig beschäftigt. Es lief einfach so an mir vorbei. Ich habe zwar noch mit unterschrieben, habe nur Anweisungen gegeben, aber jeder hat so langsam gemerkt, er ist ein bisschen anders, als er vorher war. Da gingen auch schon langsam so Gerüchte durch die Gegend, die eben sagten, ja, vielleicht hat er doch beim Unfall noch mehr abgekriegt, als es nach außen den Anschein hat und so weiter und so fort. Aber es war ja mein Anliegen, die Firma noch weiter zu unterstützen, wie auch immer. Und dachte dann, ich muss mal irgendwie eine Entscheidung treffen, was ich denn jetzt mit meinem Rest des Lebens tun soll. Und da, wie gesagt, da ich Thailand sehr gut kannte und auch Bekannte hatte, sehr gute Freunde in Thailand, auch im Markt in Thailand tätig war und auch schon oft bei Mönchen war, guten Meditationsmeister noch schon in meiner Unternehmerzeit. Auch da habe ich angefangen zu meditieren. Damals noch die Konzentrationsmeditation, also das Unterdrücken von Gedanken, ruhig zu sein, auch bei Verhandlungen in seiner Mitte zu sein, nicht immer durcheinander bringen, sondern logisch das aufzubauen, mit den Umständen, die auf uns zukamen, umgehen zu können, sich aus der Mitte rausholen zu lassen, immer wieder zurückzukommen. Hat mir also sehr geholfen, auch damals schon. Und da ich die Art und Weise der Praktizierung, auch der Meditation der Mönche in Thailand schon kannte und auch da viele gute Bekannten hatten, habe ich mich entschlossen, werd Mönch. Habe mich nach 3 Monaten dann zu Hause zurückgezogen in meinem Penthouse, habe die ganzen Angestellten weggeschickt, die Hausangestellten. Dachte, die 3 Tage nimmst du jetzt für dich und schaust, was du gerne machen möchtest. Hab reflektiert, so gut ich konnte, die 3 Tage nach meiner Meinung nach. Das Resultat war, okay, ich gebe alles weg. Das war das eine Seite vom Leben. Jetzt geht es darum, mich selbst zu erforschen und zu sehen, was ist denn mein Sinn, hier zu sein. Und habe ich auch gemacht, habe ich alles verschenkt, habe die Holdingfirma, wo alles zusammengeschlossen war, meinen 2 treuesten Angestellten überschrieben. Die waren von Anfang an bei mir dabei, sind also mit hoch und tief und dünn und dick und dünn das mit mir ja, durchgegangen.
Das ist eine unglaublich krasse Entscheidung von außen betrachtet, so ein großes Unternehmen und das Vermögen, was du hattest, einfach zu verschenken. Jetzt von außen betrachtet würde ich sagen, man braucht eine unglaubliche Stärke und eine Klarheit, das zu tun. Wie war es von innen?
Ja, ich meine, von draußen hast du vollkommen recht. Ich meine, Leute haben mich für verrückt erklärt, weil jeder sagt, ja, ich bin nicht mehr klar im Kopf, wie kann man jetzt sowas tun? Kannst ja mal Mönch werden für eine Weile, ist ja auch schön und gut, aber wenn es mit dem Mönch werden nicht so richtig klappt, kannst du doch ne, was anlegen, aber das war mir eben nicht wirklich im Sinn, weil das war schon immer mein Ansatz im Leben, wenn ich was tue, dann tue ich es richtig. Nicht halb Brücken da hinten noch haben, kann ich wieder da zurück, dort, sondern wenn man es tut, dann tut man es, erzählt Energie ein. Es kam bei mir hoch, wo das genau herkam, zu der Zeitpunkt, kann ich dir heute auch nicht sagen, aber das war das tiefe innere Bedürfnis, es war vollkommen klar, ja, das ist jetzt, steht jetzt an im Leben, das soll getan werden.
Ich glaube, da kann man aber unglaublich viel draus lernen, weil wenn ich so in der Welt rumschaue, es gibt ja so viele Menschen, die versuchen, hier eine Option offen zu halten, da eine Option und vor lauter Optionen können sie gar nicht mehr präsent sein und dann zu sagen, okay, wenn ich was tue, mache ich es richtig und ich treffe so eine harte Entscheidung, ist eine unglaubliche Stärke.
Ja, das stimmt. Ich meine, man versucht, viele Optionen offen zu lassen. Und da kommen natürlich auch immer mit Optionen und vielen Opportunities oder Gelegenheiten kommen auch immer viele Zweifel, ob die richtig sind oder nicht. Und ich meine, wenn wir ja schon wissen, weißt du, von Unternehmertum, wenn Zweifel da sind, dann verhindern sie eigentlich, dass was richtig in den Fluss kommt, weil der Verstand durch die Gegend springt, dass es nicht fokussieren kann und dadurch auch keine Energien freigesetzt werden, die helfen, das, was eigentlich wirklich passt und ansteht, in den richtigen Fluss zu bringen und das auch im Fluss zu halten. Ist ja auch wichtig. Und da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, Stefan. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Energie war da, die sagt, ja, das musst du jetzt tun, fertig. Habe ich auch gemacht, habe alles verschenkt, bin nach Thailand zu meinen zwei Freunden, die mir auch sehr geholfen haben. Habe dann, möchte nicht so in die Tiefe gehen, aber als Mönch ordiniert. Bin durch die offizielle Mönchsordination gegangen. Gibt es ja die 227 Regeln, die man als Mönch annimmt, dann halten sonst Praktizierregeln. Und in Thailand ist ja noch der sogenannte Theravada-Buddhismus noch so die Urform von dem Buddha, seiner Lebensphilosophie, ist ja keine Religion, viele Mal wird es als Religion bezeichnet, aber im Prinzip ist es ja keine Religion, es ist eine Lebenseinstellung. Sich selbst zu erforschen, zu schauen, was wir sonst noch so bei uns haben, wo sind meine wirklichen Fähigkeiten verborgen bei mir, wir haben noch viel mehr, als wir glauben, dass wir haben. Und da habe ich mich darauf eingelassen, wie gesagt, wurde dann als Mönch ordiniert, kam dann durch Umstände auf eine einsame Insel, im Nordosten von Thailand, im größten Binnensee des Landes. Da war eine Insel und da habe ich durch bekannte Mönche besucht, vor meiner Ordination noch zu der Zeit, die mir darüber was erzählt haben. Da gibt es eine Insel, die heißt Don Savan. Und komischerweise, wie ich den Namen gehört habe, hat bei mir alles die Chicken Pimpels sind alle hochgekommen, die Haare haben gestanden, ich musste hin. Da habe ich mir noch am selben Abend in einen Übernachtbus gesetzt von Bangkok aus nach der Provinzhauptstadt Sakhon-Nakhon. Das sind auch so 10 Stunden Busfahrt, auch so 700 Kilometer. Bin dort angekommen, bin da an den Ufer von dem See und da kamen morgens gerade so die Fischerleute mit ihren kleinen Holzbooten zurück, mit ihrem Fang, den sie da gemacht haben, den sie dann auf den Markt gebracht haben. Und habe ihn doch versucht, in meinem doch noch sehr gebrochenen Thai mitzuteilen. Ich möchte da auf die Insel Don Savan, Don Savan, alle Komi angeschaut, was will der Europäer? Da waren noch Europäer noch sehr, sehr selten. Aber ja, sie haben es gemacht, haben mich hingebracht. Und bin ich auf die Insel und habe mich da für eine Weile hingesetzt und sagte, ja, das ist der Platz, da möchte ich bleiben. War total unbewohnt. Und dachte, da kann ich wirklich die Zeit nehmen, mich mit der Natur zu verbinden und mich selbst zu erforschen, zu sehen, was ist denn wirklich der tiefere Sinn des Lebens? Weil in unserem Leben macht der sehr viel Sinn oder auch keinen Sinn, je nachdem, wie es jeder Einzelne beurteilt. Aber was liegt denn darunter noch? Was hat mich denn hier auf die Welt gebracht? Was treibt mich an? Wer bin ich hier eigentlich? Und natürlich auch, gibt es danach, wenn das materielle Leben oder die materielle Erscheinung, wie ich heute dazu sage, mal irgendwann vorbei ist, geht es da noch irgendwie weiter oder ist da wirklich Schluss und so weiter und so fort? Habe mich da hinbegeben, wie gesagt, und habe da 2 Jahre mit mir selbst verbracht. Bin jeden Morgen mit einem kleinen Fischerboot an Land gerudert, bin auf die Almosenrunde gegangen, die da die Mönche in Thailand ja machen. Es war auch eine sehr, sehr starke Erfahrung, da einfach mit einer Bettelschale und durch die Straßen zu gehen. Es ist ja kein Betteln, dass man in die Türen klopft und sagt, kommt mal raus, gibt mir was, ihr müsst was haben. Sondern Thailand ist natürlich wunderschön. Die Leute sind die Mönche, die unterstützen in ihrer Praktizierung und so weiter und so fort, legen ihnen was in die Schale, das ist, was ist am Tag. Hat sehr viele Vorteile, musst du nicht nachdenken, was koche ich heute, was muss ich einkaufen, was hat der Aldi für Sonderangebote, das brauchst alles nicht tun. Brauchst einfach nur die Schale um den Hals hängen, durch die Straßen gehen die Leute, legen das rein und das war eine sehr, sehr tiefe Erfahrung, weil ich dachte natürlich auch bei meinem ersten Almosengang, weil meine Verwandten hatten mir auf der Insel natürlich schon ausgerüstet mit Instant Noodles und Kochpot und alles sowas, was dazukommt. Aber die gingen langsam zur Neige und da habe ich mir halt auf den Weg gemacht, haben ja Almosenrunde gemacht. Das war eine sehr große Erfahrung, weil die Freude, mit der die Menschen das in die Schale gelegt haben, das war wirklich tief berührend. Also die Opportunity zu nehmen, die Freude, die Gelegenheit zu nehmen, jemanden zu unterstützen, der sich wirklich auf den Weg begeben hat. Weil in meinem Denken damals noch, ich war ja vorhin nicht gerade der Ärmste und jetzt komme ich dann nach Thailand, ziehe eine Mönchskutte an, Und die Leute in der Gegend, die auch nicht viel hatten, die müssen mich noch unterstützen. Es war irgendwie komisch mit dem Wetter drin. Ne? Aber das hat ihnen Freude gemacht. Die haben morgens auf der Straße gewartet, die haben sich gefreut. Die Kinder kamen dazu, schau mal, europäischer Mönch und so weiter. Also das war ganz wunderbar. Und war gesagt, wie gesagt, 2 Jahre lang auf der Insel, hatte ich mir vorher auch versprochen. Wenn ich dahin gehe, dann wenigstens 2 Jahre, egal was passiert, spielt keine Rolle. Das war mein Versprechen zu mir selbst. Und habe mich da angefangen, mal mit mir selbst auseinanderzusetzen und wie ich selbst funktioniere. Mich selbst mal zu erforschen, was bin ich hier auf der Welt, was liegt sonst noch bei mir im Verborgenen da. Und da habe ich erst mal gemerkt, so richtig, dass eigentlich das Materielle loslassen, indem ich meine Besitztümer verschenkt hatte, wohltätigen Organisationen übergeben hatte und so geschrieben hatte und so weiter und so fort, dass das eigentlich leicht war. Leicht war im Gegensatz, mich von meinen eigenen Vorstellungen, die ich über mich hatte und mein Umfeld und wie das funktioniert, mal zu befreien und das mal loszulassen. Weil das ist ja jetzt in unserem Leben die Dynamik, die uns hier hält, die uns auch sehr verschlossen hält und eigentlich unser tiefes menschliches Potenzial, was ich in der Zwischenzeit erfahren durfte, überdeckt. Das sind immer unsere Vorstellungen. Deshalb sei immer die, ist unsere menschliche Begrenzung, die wir haben. Deshalb sage ich immer, die Begrenzung liegt nicht in dem, was möglich ist, sondern die Begrenzung liegt in unserer Vorstellung davon. Unsere Vorstellung ist begrenzt über das, was möglich ist. Eigentlich ist im Universum, man nimmt es ja immer alles da, immer und zu der Zeit. Die Frage ist immer, was tue ich, dass es zu mir kommen kann? Und wenn man den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sie auch in der Zwischenzeit so dargestellt haben, dass wirklich in unserem Körper jede einzelne Zelle unseres Körpers repräsentiert das ganze Universum. Alles, was bei uns in der Zelle ist, ist auch im Universum vorhanden und umgekehrt. Wenn man das mal nimmt, dann haben wir eigentlich sehr viel bei uns als Menschen. Wir können es nicht vorstellen, wir verfangen uns wieder immer neue Dynamik. Und die mal loszulassen, damit das, was uns vielleicht in der Tiefe ausmacht, zum Vorschein kommen kann, das war der Ansatz. Und damit habe ich mich beschäftigt und es war, muss ich ehrlich sagen, nicht leicht. Weil ich dachte auch, ja, ich war doch ein einigermaßen guter Mensch, ich habe zum Wohl aller Beteiligten mein Unternehmen geführt. Aber was ich sonst noch so bei mir alles darunter hatte, das war doch sehr erstaunlich, was da noch hochkam. Also die Tiefe des menschlichen Seins, die sich jetzt mal so Stufe bei Stufe gezeigt hat bei meiner Praktizierung Meditation, die hat sich so langsam gezeigt. Und mit dem umzugehen, das war doch schon nicht leicht, muss ich sagen. Zudem natürlich die ganzen Umstände, die da an einem tropischen Insel sind, mitten im See, ganz allein im riesigen See. Damit umzugehen, war schon nicht leicht. Auch das Meditieren, ich meine, auch wenn du einen Platz gesucht hast, du konntest ja nirgends sitzen, es war voller Ameisen überall, immer und jederzeit. Ich wusste nie, dass es im Leben so viele verschiedene Ameisen gab. Und dann, ja, da hat man draußen gesessen, dann kamen die Moskitos. Dachte, okay, hat ja ein Moskitozelt dabei, ein Schirm mit einem Ding drüber als Ausrüstung als Mönch. Ja, du gehst ins Zelt, aber da war es heiß drin. Hast du 2 Sekunden was durchgeschwitzt. Und da mit sich herum, wie soll ich sagen, zu beschäftigen, fiel doch viele Male sehr, sehr schwer, weil, ja, wenn man das so sieht, hätte auch nach Singapur in mein Penthouse gehen können, da ist Aircon, kann man auch meditieren, muss da nicht unbedingt auf der Insel bleiben. Oder? Aber irgendwas hat mich immer wieder da zurückgehalten, bin auch da geblieben, meine 2 Jahre und nach Stufe bei Stufe, dann hat sich auch was freigesetzt, war nicht leicht. Ja, ich habe schon oft erzählt, auch das als kleines Beispiel, bin ich jeden Morgen zur Almosenrunde gegangen. Und da war eine Dame, die hat einen kleinen Coffeeshop, also ein kleines Restaurant an der Strecke, die hat mir immer jeden Morgen eine wunderschön duftende Hähnchenkeule in meine Schale gelegt. Und wer schon mal im Osten, Nordosten von Thailand war, die Leute sind ja sehr arm, sind alles mehr noch Farmers und so weiter und so fort. Und die ernähren sich halt von vielen, vielen Sachen, die wir als Europäer doch noch sehr, wie soll ich sagen, mit Abstand beurteilen. So Engerlinge und Frösche und alles so, was dazukommt. Insekten sind natürlich sehr eiweißhaltig und so, aber es war doch
gewöhnungsbedürftig.
Mhm. Ja, und die hat mir das immer in die Schale gelegt und war schon dran gewöhnt. Ich war zu der Zeit, war vorher schon Vegetarier, aber zu der Zeit als Mönch ist man im Prinzip nicht verpflichtet, Vegetarier zu sein. Man muss annehmen, was einem die Leute geben. Und da, ja, das andere Essen war ich noch nicht so sehr im Einklang. Und die Hähnchenkeule, das war jeden Tag mein Essen. Dann gesagt, die Frau stand da, hat mir die Schale getan, wow, für ein Tagessen gesichert, wunderbar, alles toll, hast du was. Und eines Morgens war die liebe Frau nicht da. Die hat jeden Morgen da gestanden, hat mich gewartet, hat mir rein, wunderbar, super Tag, für heute gut, das andere kannst du weggeben, habe wieder verteilt an Kindergärten, an Obdachlosenheime und so weiter und so fort, an die Schulen, die da am Ufer vom See waren. Sind mir wieder weggegeben und habe das immer behalten, so was ich halt am Tag essen, was ich glaubte, dass ich essen kann. Und da eines Morgens war die gute Dame da auch nicht mehr da, dachte ich, na ja, alles guter Mensch, okay, war vielleicht mal vergessen, zu spät kann immer sein. Am nächsten Tag war sie auch nicht da. Am nächsten Tag war sie auch nicht da und dann kamen so die Gedanken noch, ja, was ist denn jetzt mit ihr los? Ist verkrankt, muss ich helfen, muss ich unterstützen? Die hat mir jetzt ja immerhin jeden Morgen das in die Schale gelegt, die schöne Hähnchenkeule. Und du musst bei mir feststellen, es kamen auch andere Gedanken. Einmal war die Sorge um die Dame, richtig, aber es kamen auch andere Gedanken bei mir hoch. Nämlich, die hätten mir doch auch sagen können, ne, dass sie den nächsten Morgen nicht kommt, einfach so wegzubleiben. Vielleicht ist sie mir sogar untreu geworden und legt jetzt ihre Hähnchenkeule einem anderen Menschen in die Schale und so weiter. Also die Gedanken auf einer Seite kamen auch wieder die anderen Gedanken hoch. Und damit umzugehen war nicht leicht. Und mir dann, wie ich gemerkt habe, wo ich mich da habe hineinziehen lassen, auch mental, nur als kleines Beispiel, gab viele, viele andere Beispiele, aber nur mal als kleines Beispiel, hineinziehen lassen in die Gedankengänge, andere irgendwie was unterzustellen, was eigentlich mit mir zu tun hat. Wie ich das gemerkt habe und wie ich doch an der Hähnchenkeule hing, an so einer mistigen Hähnchenkeule. Ich habe mir früher nie was aus Hähnchenkeulen gemacht. Zu dem Zeitpunkt war das meine verstandliche Ausrichtung. Jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, ist die gute Dame heute da, kriege ich meine Hähnchenkeule oder auch nicht. Wenn ich meine Kleider gewaschen habe, hat gerochen, Hähnchenkeule muss irgendwo sein. Also total fixiert auf eine Hähnchenkeule. Hat mir gezeigt, wie unser Verstand sich an was festhängt und wir anhaften. Und der das uns jetzt vorgibt und sagt, jawohl, wenn du das hast, bist du glücklich. Und das andere gar nicht mehr siehst.
Ja.
Und das war eben der Ansatz, dann habe ich mir selbst versprochen, wie ich es mal gemerkt habe, was da bei mir vor sich geht, habe mir selbst versprochen, okay, du rührst von jetzt an keine Hähnchenkeule mehr an, das ist vorbei, das ist versprochen. Was immer kommt, du isst keine Hähnchenkeule mehr. Später kam die Dame auch wieder zurück, war hier gar nichts Besonderes, ihre Tochter in Bangkok besucht, kam eine Weile wieder zurück, hat noch wieder die Hähnchenkeule in die Schale gelegt, aber ich habe sie nicht mehr angerührt. Und solche Erfahrungen, die eigentlich tagtäglich waren mit der Natur, mit den Ameisen, mit den Moskitos. Was kann ich tun? Weil ja, am liebsten hätte ich die Ameisen alle umgebracht, weil überall, wo du saßt, haben die irgendwo gebissen. Und ich wollte doch meditieren. Ich bin da mit gutem Melan dahin und sagte, Mensch, jawohl, jetzt geh los und erforsch den Sinn des Lebens. Dann machst du Meditation und alles, was dazukommt. Aber da war nun die dumme Ameise, die nichts Besseres im Kopf hatte, wenn sie einen Kopf denn hatte, mich laufend auf meinem Weg zu stören. Aber als Mönch war ja eins von den 227 Regeln, man soll ja keine Lebewesen töten. Also, was macht man mit den Ameisen? Aha, wieso kommen die zu dir? Die wollen was futtern, klar. Also, wenn du was hast, legst da drüben, rasen sie alle dahin und futtern, du hast für einen Moment Ruhe. Also, mit den Sachen umzugehen, anstatt sie zu bekämpfen, sondern mit einer anderen Energie darauf einzugehen, den Umstand zu verstehen und dann damit bestmöglich was zu tun. Zum Wohl aller Beteiligten, weil auch in dem Fall die Ameisen, die hatten was zu futtern, ich durfte auch futtern. Vor allem eins gestört. Also was kann man tun, um das wieder in einen eindringlichen Fluss zu bringen? Das war eine sehr, sehr tiefe Erfahrung. Natürlich so langsam, ja, der Geist wurde klarer, ich habe meine Anhaftung abgelegt. Man hat gesehen, was da noch bei uns als Menschen für ein Potenzial drunter liegt, ist eigentlich unermesslich. Und das zu erfahren.
Jetzt lass uns mal einen kleinen Switch machen an der Stelle,
Ja.
weil wir machen ja auch zusammen ein Seminar für Unternehmer, wo es um Achtsamkeitsmeditation geht.
Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.